vielleicht?
600'000, 10% ungefähr. Schwierig. 200'000.
20'000?
Ich würde sagen 150'000. 50'000.
Ja, sehr eine grosse Zahl.
Sehr grosse Zahl.
Ja. Das kann ich also nicht schätzen, was ich würde sagen. Ja. Vielleicht etwa 500'000.
500'000.
Ja.
Das sind also die Antworten oder ein Teil der Antworten auf die zweite Frage, die hier eben gelautet hat, was glauben Sie, wie viele Jüdinnen und Juden in der Schweiz leben? In Wirklichkeit wohnen 18'000 in dem Land. Und die Zahlen, die wir eben auf die Frage bekommen haben, sind dann teilweise doch paradox. Obwohl ja viele offenkundig über das Judentum wenig Bescheid wissen, oder zumindest einige wenig Bescheid wissen, und Erfahrungen mit jüdischen Menschen eher die Ausnahme bilden, ist offenbar eine Mehrheit der Meinung, dass Hunderttausende von jüdischen Menschen in der Schweiz leben. Eine Frau hat den jüdischen Bevölkerungsanteil in der Schweiz auf sagenhafte 40% geschätzt. Das sind notabene immerhin 2,5 Millionen. Sicher, das sind geschätzte Zahlen, die man nicht zum Nennwert nehmen darf. Trotzdem, eine so krasse Fehlkalkulationen müssen eine Ursache haben. Wir können nur Vermutungen anstellen. Vielleicht führt ja die alltägliche Präsenz von Israel in den Medien zum Fehlschluss. Jüdinnen und Juden seien im gleichen Verhältnis in der Schweiz vertreten. Und eine Frage sei zum Schluss nun doch auch noch erlaubt. Was denken die Leute eigentlich, die sagen, es gebe mehr Juden, als man denkt?
אני רוצה אותה יפה וחכמה שתסדר לי בית ונחיה בחממה ישבתי וכתבתי מכתבים שלחתי גם תמונות עם כל מיני בגדים החזקתי אצבעות ולא אכלתי די כן עד שהיא תבוא לחיות זה לא כדאי קצת מגונה אמרה שהיא אוהבת מין אבל קצת משונה וזוג אחר הציע שיבוא להצטרף אבל זה לא נראה לי זה בטח מאיים מקבלת הדין אני לא מבין אני לא מבין ביום אחד אפור קשום וסגרי את עוד תחכי לי הכל עוד אפשרי Yeah.
Mittlerweile ist es wieder das Telefon reingekommen und Karin stellt uns jetzt folgende Frage.
Also ich wollte fragen, wie ihr euch dazu stellt, dass ihr euch irgendwie ein bisschen abschirmt von der Gesellschaft, also gerade was Beziehungen anbelangt, also Mann, Frau, Frau, Mann, dass ihr eure Partner und Partnerin eigentlich nur innerhalb eurer Gesellschaft sucht, auch wenn ihr im Prinzip in der ganzen Gesellschaft trotzdem mitmachen bei uns an der Uni oder so und dann trotzdem einfach dort Stopp sagen, also wie ihr das machen könnt und also wie ihr das ja, auch gesellschaftlich seht und so. Weil das bereicht einem dann schaurig, oder, wenn man da drittampft, oder?
Das ist effektiv eine Thematik, die wahrscheinlich alle in diesem Raum oder wahrscheinlich alle jüdischen Menschen oder überhaupt allgemein Minoriteiten beschäftigen. Ich glaube, so absolut, wie du das jetzt gesagt hast, kann man das sicher nicht sehen. Das ist eine Frage, die sich jeder persönlich stellt. Und die Frage, und das ist ja zum Beispiel auch ein Ziel von dieser Sendung, eben zu zeigen, natürlich hast du recht, dass wenn man nach einem traditionellen Sinn von der Religion auch lebt, dass man dann diese Frage nur auf eine Art beantworten kann. Und das ist dann eben genau in dieser absoluten Konsequenz, indem man eben sagt, dass eine Beziehung eben zum Beispiel eben nur auf jüdischer Basis zum Beispiel eingegangen wird. Es gibt andere, eben, das ist eben genau zum Beispiel das, was wir möchten erreichen, zu zeigen, dass das durchaus nicht absolut gelten kann, sondern dass das eben jeder schlussendlich selber für sich entscheidet.
Was einfach gesehen ist, dass doch eben auch Leute, die sagen, sie sind nicht religiös oder sie sind nicht traditionell, dass sie es eben doch einhalten irgendwie. Das finde ich dann komisch. Mhm.
Ich glaube, da kommt auch sehr viel von der Erziehung mit. Also, wir sind erzogen worden, wir sind jüdisch. Und das Schönste ist für Eltern oder wer uns auch so erzogen hat, dass du doch schlussendlich vielleicht einen jüdischen Mann heiratest. Also ich rede jetzt für mich und nicht für alle. Und ja, die Tradition und Religion dann mal weitergehst. Und ich glaube, das wird uns sehr nahegelegt. Wie wir es dann nachher ausführen, ist jedem seine persönliche Sache.
Also technisch geht es so, ein Kind ist jüdisch, wenn die Mutter jüdisch ist. Ja. Also das ist mal, so wird das Judentum weitervermittelt. Und ich will sagen, wir leiden wahrscheinlich noch mehr darunter wie unsere nicht-jüdische Umgebung. Wir leben ja unter euch. Und wir lernen eben Leute kennen und lernen auch Leute gern haben. Und das ist für uns genau gleich schwierig und das ist für uns ein wahnsinniges Problem. Ich glaube, man könnte nicht mehr dazu sagen.
Okay.
Merci fürs Telefon.
Ja, bitte. Salut.
Ciao.
Ciao, Karin.
Lick for the police.
את לא בא, לא בא לי להישאר בסתם. אז כשאתם נועצים עיניים מחכים לזה על הגג רוקד מול חצי ירח מוטרף את סופה לי מאמר להישאר
Es immer noch Radio Lora Phoenix Special. Fünf jüdische Leute in der nächsten Viertelstunde zum Thema Israel.
Im Folgenden wollen wir den Versuch unternehmen, euch kurz einen Überblick auf die Ereignisse vor, während und nach der Gründung des Staates Israels zu geben. Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges beauftragte der Völkerbund Großbritannien mit dem Palästina-Mandat, respektive der Verwaltung des Gebietes. Darauf folgte eine Zeit, in welcher die Loslösung von den Briten den einzigen gemeinsamen Nenner zwischen Arabern und Juden bildete. Diese Loslösung erreichten sie 1948, als die Briten unter dem Eindruck sich mehrender Terrorangriffe gezwungen waren, das Mandat an die inzwischen gegründete UNO zurückzugeben. Die Judenverfolgung unter dem Hitler-Regime zwang viele, Palästina als Zufluchtsort zu wählen. Der Massenmord in Europa verstärkte und beschleunigte den Willen der UNO, einen Teilungsplan vorzuschlagen. Dieser sah zwei Staaten vor, einen arabischen und einen jüdischen. Die arabischen Nationen lehnten diesen Plan ab, da sie sich grundsätzlich gegen die Existenz eines Staates Israels aussprachen. Die jüdische Seite akzeptierte. Daraufhin beschloss die UNO am 14. Mai 1948 die Gründung des Staates Israel. Einen Tag nach der Staatsgründung sieht Israel einer konzentrischen Invasion von Seiten Ägyptens, Transjordaniens, Iraks, Syriens und des Libanon gegenüber. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit der Araber zwang sie der Kriegsverlauf, einen Waffenstillstand zu verlangen. Israel erobert im Norden das restliche Galiläa und im Osten die Neustadt von Jerusalem. Im Jahre 1956, das nächste wichtige Datum der Israel-Chronologie, wurde der Suezkanal von Ägypten verstaatlicht. Ägypten verwehrte jedem israelischen Schiff die Durchfahrt. Im Oktober forderte Ägyptens Präsident Nasser die übrigen arabischen Länder auf, sich auf einen Krieg gegen Israel vorzubereiten. Um diesem zuvorzukommen, führte Israel einen Präventivschlag gegen die ägyptische Armee durch. Als Folge dieses bewaffneten Konflikts erobert Israel den Sinai und Ägypten hat die Anwesenheit von UN-Truppen auf seinem Gebiet zu dulden. Im Jahre 1967 spitzte sich die Situation erneut zu. Nasser zog seine Truppen auf der Sinai-Halbinsel zusammen. An der syrisch-israelischen Grenze kam es wiederholt zu von Syrien initiierten Zwischenfällen. Jordanien und Irak schlossen sich überraschend den ägyptisch-syrischen Beistandspakt an. Israel sah sich ob der bedrohlichen Situation gezwungen, einen Präventivschlag durchzuführen, bekannt unter dem Namen Sechstagekrieg. Als Folge dieses Kriegs okkupiert Israel die Altstadt von Jerusalem, Westjordanien, die Sinai-Halbinsel und die Golanhöhen.
Im Oktober 1973 lancierten Ägypten und Syrien am Beginn des jüdischen Versöhnungsfestes einen Überraschungsangriff gegen den jüdischen Staat. Nach anfänglichen militärischen Erfolgen der arabischen Streitkräfte, die tief in israelisches Gebiet vorgedrungen waren, gelang es den Israelis nicht nur, die feindlichen Truppen aus ihrem Gebiet zurückzudrängen. Sie bedrohten nun ihrerseits die beiden Hauptstädte Damaskus und Kairo. Doch zogen sich die israelischen Truppen wieder hinter die alten Grenzen zurück, wie es in den Waffenstillstandsverhandlungen vereinbart worden war. Auch ein Teil des Sinai musste zurückgegeben werden. 5 Jahre später, also im Jahre 1978, nach dem Besuch des ägyptischen Präsidenten Sadat in Jerusalem, lud US-Präsident Jimmy Carter ihn sowie den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin auf seine Residenz Camp David zu Friedensverhandlungen ein. Es wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet. Die Arabische Liga reagierte darauf mit einem Ölboykott gegen Ägypten. 1982 kam Israel seiner im Friedensvertrag mit Ägypten festgehaltenen Verpflichtung nach, den noch unter israelischer Herrschaft stehenden Teil der Sinai-Halbinsel an Ägypten zurückzugeben. Die PLO hatte im Südlibanon eigentliche Militärbasen erstellt, von wo aus Angriffe gegen Israel unternommen wurden. Mit dem Ziel, eine Sicherheitszone zwischen Israel und dem Libanon zu errichten, drangen israelische Truppen in den Libanon ein. Entgegen ihrer ursprünglich verlauteten Absichten stießen sie bis an die Grenze Beiruts vor und erzwangen die Flucht Arafats nach Tunis. Heftige Proteste Amerikas bewirkten schließlich den Rückzug Israels. Während des Unabhängigkeitskrieges 1948 und während des Sechstagekrieges hatten mehrere hunderttausend Palästinenserinnen und Palästinenser ihre ursprünglichen Wohnorte verlassen. Der Wunsch nach nationaler Eigenständigkeit steht in krassem Widerspruch zur Realität, in welcher sich das palästinensische Volk stets anderen zu beugen hatte. Zwischen 1950 und 1967 den Jordaniern, die das Gebiet westlich des Jordans annektiert hatten, und seit 1967 dem israelischen Militär, die Gebiete seit nunmehr 24 Jahren verwalten. Obwohl sich die materiellen Lebensverhältnisse seit 1967 besserten, sind die Bewohnerinnen und Bewohner der besetzten Gebiete verbittert ob der Tatsache, dass die Möglichkeiten demokratischer Selbstverwaltung von der israelischen Militärverwaltung auf einem Minimum gehalten werden. Auch ist Israel der im Camp David-Vertrag festgehaltenen Verpflichtung, dem palästinensischen Volk mehr Autonomie zu gewähren, bis heute nicht nachgekommen. Die Intifada, die 1987 ausbrach, ist denn auch Zeichen des Protestes gegen die heutige Situation. Die jüngste Bedrohung Israels stellten die Scud-Angriffe des Irak gegen die israelische Zivilbevölkerung während des Golfkrieges dar, obwohl Israel an jenem Konflikt als Kriegspartei gar nicht beteiligt gewesen war.
Linda, Linda, yeah, Linda. ليلي يسهر عندها واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في زندة ليندا ليندا يا ليندا ليلي يسهر عندها ليندا ليندا يا ليندا ليلي يسهر عندها واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في زندة جنطة كل سامي طوله يومين معروف سامي عند جنطة كل سامي طوله يومين معروف سامي أحمد بطرس فهيد مروس أحمد بطرس فهيد مروس راح بجنين عند جنطة ما فيها اسمي طلبها لاسمي ما فيها اسمي طلب هالاسمي ذوبت جسمي يا ليندا 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 يا ليندا ليلي يسهر عندها ليندا ليندا يا ليندا ليلي يسهر عندها واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في سندا عند فصاطينا كل صيري تلك تستر نتب صغيري عند فصاطينا كل صيري تلك تستر نتب صغيري شو بيت يابا او يابا يابا شو بيت يابا او يابا يابا حبل الغسل قلبي رندا لما توصفها طب ما تعرفها لما توصفها طب ما تعرفها وما شايفها يا ليندا 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 يا ليندا
راديو لورا سبونيك سبيشل فيف يوديشي لوت jetzt zum heißen Thema Israel. Wer Fragen dazu hat, ruft uns an unter der Nummer 241 59 59.
Also, ihr erinnert euch vielleicht noch jetzt an die Facts, die André und Nicole euch erzählt haben. Was ich jetzt hier sage, das sind vier Meinungen, die ich zu Israel habe. Die erste ist, Israel hat sich als letzte Zufluchtsstätte für Juden und Jüdinnen bewährt. Als letztes Beispiel gilt der Exodus von Juden und Jüdinnen aus Äthiopien und der UdSSR. Die zweite Meinung. In nur 43 Jahren hat Israel 5 Kriege und Intifada gehabt. Die Israelis fühlen sich durch die Araber bedroht und die Araber fühlen sich durch die Israelis bedroht. Das Vertrauen zwischen Israelis und den Araberinnen beziehungsweise den Palästinenserinnen, ist gleich null. Friede kann aber nur auf gegenseitigem Vertrauen geschaffen werden, weil sonst aus lauter Angst niemand zu Kompromiss bereit sein wird. Meine dritte Meinung. Israel ist vor 43 Jahren aus der Überzeugung heraus gegründet worden, dass Juden und Jüdinnen einen Ort erhalten müssen, wo sie vor Verfolgungen geschützt sind. Die Juden und Jüdinnen sind durch die 2000-jährige Verfolgung in der Diaspora, vor allem in Europa, ein brandmarktes Volk. Sie leiden sozusagen unter einem Verfolgungswahn, der sich meistens aber nicht als Wahn, sondern als reale Verfolgung entpuppt hat. Auch in den 43 Jahren von der eigenen Souveränität sind die Juden und Jüdinnen nicht zur Ruhe gekommen. Nur so kann man das Sicherheitsbedürfnis von Juden und Jüdinnen und den Israelis und das Misstrauen gegen jeden, der diesem Sicherheitsbedürfnis sich entgegenstellt, verstehen. Und meine vierte These. Das relativ selbstbewusste Auftreten von Juden und Jüdinnen außerhalb von Israel, das heisst auch hier in der Schweiz, zum Beispiel mehr heute Abend, ist auch wegen Israel möglich. Vor der Staatsgründung von Israel 1948 hat unter den Juden und Jüdinnen in der Diaspora eine gewisse Verunsicherung herrscht, zum Teil auch eine Angst vor der physischen Bedrohung durch den Antisemitismus. Man hat damals öfters Judentum abgeleugnet und die Identität nicht zu erkennen gegeben.
וחושבים על כל מה שקרה אלוהים